Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Ein eigenes Haus bauen oder eine Wohnung kaufen, das ist ja so für viele der bürgerliche Traum schlechthin. Nur, wie will man eine Wohnung kaufen, wenn schon die Miete kaum noch zu bezahlen ist? Die Preise und die Mieten, zumindest in den Metropolen, die sind ja in den letzten Jahren unfassbar gestiegen. Da ist zwar gerade ein bisschen Ruhe eingekehrt, trotzdem, es herrscht massive Wohnungsnot. Diese Woche ist ein Buch dazu herausgekommen. Die neue Krise der Städte heißt es. Ernst Hubeli hat es geschrieben. Er ist Architekt und Stadtplaner und hat das Institut für Städtebau an der TU Graz geleitet. Guten Tag, Herr Hubeli.
Guten Tag.
Ja, Sie behaupten in Ihrem Buch, diese Wohnungsnot, die sei kein Unfall, die sei kein Kollateralschaden, sondern die sei gewollt. Sie schreiben, die Wohnungsnot ist das Geschäftsmodell der Immobilienbranche. Können Sie das erklären?
Richtig, das ist eigentlich ein zynisches Geschäftsmodell. Das zynische Modell besteht darin, dass es ein Interesse ist vom Markt, dass ein geiziges Angebot vorhanden ist. Also je weniger, desto besser, weil das geizige Angebot preistreibend ist. Das ist insofern ja absurd, weil eigentlich das Wohnen ein Grundrecht wäre. Das ist in allen Verfassungen enthalten, das Recht auf Wohnen. Aber dieses Gesellschaftsmodell widerspricht vollkommen diesem Recht, weil der Wohnungsmarkt profitiert von der Wohnungsnot. Und der zweite Aspekt ist auch ein qualitativer. Mit diesem geizigen Angebot gibt es ja auch keinen qualitativen Anspruch, weil jede Wohnung ist begehrt, auch jede Schrottwohnung, weil man nicht wählen kann. Der freie Markt erzählt, auf dem freien Markt kann man wählen. In der Realität ist das mit Handys oder mit anderen Waren so, aber nicht beim Wohnen.
Sie behaupten ja, es würden en masse Wohnungen gebaut, die keiner brauche. Und damit meinen Sie nicht das, was viele sagen, dass halt zu viel im Luxussegment gebaut würde, sondern Sie sagen, es seien ganz grundsätzlich die falschen Wohnungen. Wie meinen Sie das?
Genau, das ist ja die Folge davon. Wenn der Markt sich gar nicht fragen muss, was sind die Bedürfnisse, dann muss er ja sich auch nicht um eine gewissermaßen volkswirtschaftliche Legitimation kümmern. Es ist längst bekannt, dass eine starke Tendenz zu postfamiliären Haushalten sind, also die Haushalte im Sinn der 50er, 60er, also sind noch 10% circa in den Städten.
Also so Mama, Papa, Kind.
Genauso die klassische, also Mama, Papa, Kind, ein Blick ins Grüne und ein Volkswagen. Also dieses Modell 50er Jahre ist eigentlich längstens ein Auslaufmodell, aber die Hauptproduktion Wohnungsbau geht immer noch in dieses Schema, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche. Dabei haben sich die Lebensformen vollkommen verändert. Also zum Beispiel gibt es sogenannte lokale Urbaniten, die haben gar kein Interesse mehr, in eine solche Wohnung zu wohnen. Auch sie wollen in einer kleinen Wohnung wohnen. Die Grundfunktion, sie leben mehr in der Stadt als zu Hause.
Wenn
die
ich
leben
das beides,
vollkommen anders. Oder?
Ja, wenn ich das beides zusammennehme, dann sagen Sie, die Immobilienwirtschaft produziert die falschen Wohnungen und sie produziert zu wenig, um Knappheit zu haben. Warum taucht dann nicht jemand Neues auf und baut einfach die richtigen Wohnungen und wird richtig reich damit?
Ja, also die gemeinnützigen, die genossenschaftlichen Bauträger sind ja immer eine Alternative gewesen. Die sind aber eben mit der Deregulierung und der Verhökerung von städtischem Wohneigentum an Private ist dieser Anteil, der freier wäre in der Entwicklung von Wohnkonzepten. Die sind auch ständig unter Druck, die gemeinnützigen und städtischen, weil wenn sie Land, Boden dazu kaufen wollen, ist die Chance gar nicht mehr da, weil die Bodenpreise so hoch geworden sind im privaten Sektor, dass es unmöglich ist, gemeinnützig etwas noch umzusetzen.
Das ist ja ein Kernproblem, die Bodenpreise. Denn Sie schreiben das auch und Sie rechnen das vor, dass bis zu einem Drittel in städtischen Lagen der Immobilienpreise eigentlich der Bodenpreis ist. Und Boden lässt sich eben nicht produzieren. Und da schlagen Sie vor, die Böden zu sozialisieren, zumindest den Boden verdammt hoch zu besteuern. Würde das die Wohnungen nicht noch teurer machen?
Es braucht natürlich nicht nur eine Maßnahme. Das ist ja auch in Berlin jetzt in Diskussion. Also, dass der Boden sozialisiert werden muss, ist ja auch ein innerkapitalistisches Problem. Das heißt, inzwischen sind die Immobilienwerte bei 217 Billionen weltweit. Das ist mehr als das gesamte Bruttosozialprodukt auf der ganzen Welt. Das heißt, es kann ja nicht so weitergehen, außer man sagt, die Leute müssen 100% von ihrem Einkommen an das Wohnen abgeben. Und der Grund sind eben nicht unbedingt die Mietpreise, sondern der Boden. Es gibt ja viel leerstehende Häuser. Das ideale Kapital für eine Immobilienspekulation ist der Boden. Man braucht gar kein Haus darauf zu stehen, keine Immobilie, weil der Boden steigt im Preis, leistungsfrei. Ohne Produkt, ohne nichts. Das ist in den letzten 30 Jahren in Städten pro Jahr schätzt man auf etwa 10% pro Bodenquadratmeter ist der Preis einfach angestiegen. Ohne nichts, ohne etwas zu tun.
Und deswegen gucken Sie eben sehr zentral.
Das geht eigentlich nicht anders als durch eine Enteignung. Der Boden ist wie Luft, sagte Engels vor 150 Jahren. Der gehört allen.
Deswegen gucken Sie in Ihrem Buch auch sehr zentral auf die Stadt Berlin, wo eben gerade heftig gestritten wird um Enteignungen von Wohnungsgesellschaften oder zumindest Vergesellschaftung von Wohnungen oder eben auch Boden. Und ich habe den Eindruck, dass Sie glauben, Berlin ist so ein bisschen das Spielfeld, wo gerade neue Möglichkeiten und Grenzen ausgetestet werden, dass die ganze Welt da drauf guckt. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man das vergleicht mit Dublin zum Beispiel, wo die Wohnungskrise und Wohnungsnot noch etwas prekärer ist als in Berlin, ist es doch in dem Sinne überraschend, dass in Berlin nun ein Aufbegehren stattfindet. Das braucht ja eine Konstellation von Medien wie Tagesspiegel, der Freitag, Humboldt-Universität und so weiter. Die haben sich alle beteiligt an den Analysen und an den Vorschlägen, was man nun gegen diese Wohnungsnot machen kann. Und das ist insofern im Moment einmalig, aber es kann sehr gut eine Kettenreaktion geben. Zum Beispiel München versucht jetzt auch einen Mietendeckel zu etablieren. Oder Paris, das eine Mieterobergrenze auch festlegen will. Also diese politische Lösung von der Wohnungsnot, die scheint nun aufzuflammen. Und ich glaube, Berlin ist am interessantesten, weil die Diskurse, die da geführt wurden, gehen sehr weit, sind sehr gründlich und auch nicht im Sinn einer Revolution. Es ist ja gewissermaßen eine Notbremse, die gezogen wird. Und das soll rechtlich konform und demokratisch ablaufen.
Und das beobachten Sie ja mit viel Sympathie in Ihrem Buch. Sie haben vorhin schon Engels zitiert, im Buch zitieren Sie auch viel Marx. Ich würde sagen, Sie machen aus Ihrer politischen Haltung da kein Hehl, was ich sehr angenehm finde, weil Sie sehr ehrlich sind. Gleichzeitig frage ich mich, an wen richten Sie sich eigentlich? Wollen Sie, wenn Sie so argumentieren, jemanden erreichen, der nicht eh schon Ihrer Meinung ist?
Ich glaube, es geht in dem Fall jetzt nicht mal um eine Meinung, es ist eine Analyse. Es geht eigentlich um Wahrheit.
Na ja, gut, Ihre Wortwahl ist schon stark gefärbt, auch wenn Sie Argumente gegen Enteignung zum Beispiel als marktreligiös bezeichnen und so. Das ist so ganz neutrale Sprache, ist das nicht?
Nein, ich neige zu einer gewissen Polemik, aber inhaltlich ist es, glaube ich, nicht ideologisch oder nicht mal parteipolitisch orientiert. Ein Beleg ist zum Beispiel, dass der Spiegel, der ja jenseits von jedem ideologischen Verdacht ist, geschweige denn linksextrem, der gleichen Meinung ist wie ich. Also die Enteignung in Berlin ist eine Frage der Vernunft, nicht eine Frage von Kommunismus oder nicht. Also wir haben ein konkretes Problem, das politisch gefärbt ist, selbstverständlich, aber es ist nicht ein ideologisches Problem.
Mögen Sie ganz zum Schluss unseres Gesprächs einen kleinen Blick in die Zukunft wagen? Was glauben Sie, welche Signalwirkung wird von den Debatten in Berlin ausgehen?
Erstens glaube ich, dass diese globalen Immobilienmärkte mit ihren Hochfrequenzspekulationen, also alle Stunde werden 35 Mal ganze Stadtteile verkauft, gekauft, verschuldet, dass das an die eigene Grenze kommt. Es braucht einerseits eine Notbremse in diesem Handel, weil die Leute ja nicht 100% von ihrem Einkommen für die Wohnung bezahlen können. Also das geht nicht. Zweitens ist dieser Markt, dieser globale Immobilienmarkt, zerstört ja die Beute selbst, nämlich die Stadt. Wenn eine Stadt verödet, im Sinn, dass sich nur noch die Reichen treffen, sich selbst treffen. Das ist der zweite Grund. Das wird man in Europa, glaube ich, politisch nicht zulassen, diese Entwicklung der Städte, eben auch im Sinn von einem angenehmen Alltagsleben, das mit diesen Geschäften natürlich auch zerstört wird.
Ernst Hubeli, er ist Architekt und Stadtplaner und er hat das Buch geschrieben, Die neue Krise der Städte zur Wohnungsfrage im 21. Jahrhundert. Wir haben jetzt über das Geschäftsmodell der Stadt gesprochen, es steht aber noch viel mehr drin in dem Buch, über neue Wohnformen, über den Zusammenhang von Zuhause und Heimat, über Sesshaftigkeit und Nomadentum, eine ganze Menge steckt da drin. 192 Seiten für 15 Euro im Rotpunkt Verlag erschienen. Herr Hubeli, Dankeschön.
Danke Ihnen auch.